Seelenfutter-Folge 142 von predigenden Steinen und schauerndem Wind. Gedichte von Joachim Ringelnatz und Theodor Storm.
Ja, ihr predigt ernst wie froh, meistens simpel, oft apart, weit umgrenzte, willenlose Freiheit. Predigt ebenso fromm wie hart.
Fromm wie hart. Das ist ja ein Einstieg in unser Seelenfutter, Friedemann, oder? Das bringt so ein bisschen auf den Punkt, obwohl hart kommt ja eher selten vor. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört. In unserer 142. Ausgabe, unglaublich, unseres kleinen, aber feinen Podcastes über Lyrik und Bibelverse, die wir dazustellen. Und wir machen das jetzt seit fast 3 Jahren. Und es wird und wird nicht langweilig, oder, Friedemann?
Ja, mindestens für uns. Also
auf jeden Fall.
Ich glaube, einige sind zu Hause jetzt schon eingenickt nach 1:30. Aber so what? Also selbst schuld.
Vielen Dank, genau.
Leute.
Bleibt dran, wir haben wunderbare Texte.
Wir haben was zu erzählen.
Allerdings, ja.
Uns macht es immer noch Spaß, das wollte ich damit nur sagen. Und ihr seid ja auch wieder dabei. Insofern alles gut, dass wir heute zwei Naturtexte vorstellen.
Genau. Das war nicht zu erahnen nach den Zeilen, die du vorgelesen hast. Vielleicht noch mal ganz kurz zu uns. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Friedemann Magor, Pastor in Husum. Und ich habe euch etwas umständlich begrüßt. Ich bin Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg seit geraumer Zeit. Und ja, wir stellen uns heute Naturtexte vor. Texte, die in unserer Heimat spielen, oder? Gefühlt, Friedemann.
Ja, also ich glaube, es ist so eine Art kleiner Grenzverkehr, Ostsee, Nordsee, wenn ich das so richtig sehe, was wir hier abkriegen heute. Auf jeden Fall maritime Texte, schöne Texte und dass es da um Predigt geht, da war ich natürlich hellwach, Susanne, als du mir das geschickt hast. Aber die Prediger hier sind irgendwie ja schon sehr speziell.
Allerdings, ja. Genau, ja, dann steige ich direkt mal ein.
Komm,
Der erste Text, den ich uns mitgebracht habe, stammt von Joachim Ringelnatz. Und Joachim Ringelnatz ist auch kein Unbekannter in unserem kleinen Podcast. Wie sollte es auch sein, anders sein? Er ist tatsächlich einer der großen, neben Christian Morgenstern zum Beispiel. Am 7. August 1883 ist er geboren unter dem Namen Hans-Georg Bötticher. In Wurzen bei Leipzig. Er war einer der jüngste von 3 Geschwistern. Und was auch ganz interessant ist, beide Eltern, sein Vater Georg Bötticher und seine Mutter Rosa Marie, waren beide künstlerisch tätig. Beide haben gezeichnet. Und Georg Bötticher hat dann auch angefangen zu schreiben, hat satirische Verse verfasst und Kinderbücher und war relativ erfolgreich damit und bekannt in seiner Zeit. Er hat unter anderem mit Größen wie Konrad Ferdinand Meyer oder Adolf von Menzel Korrespondenz gehabt. Und der junge Hans-Georg war beeindruckt und begeistert, hat versucht, seinem Vater nachzueifern und wollte ihm auch so immer ein bisschen gefallen. Mit seiner Mutter hat er ein eher kühles Verhältnis, wie er später mal geschrieben hat. 1886, da waren der junge Hans-Georg gerade 3, zog die Familie nach Leipzig. Und der Vater wurde da Mitglied der Künstler- und Gelehrten-Szene, was ich auch interessant fand. Hans-Georg kam in die Schule und die Schulzeit, ich glaube, darüber haben wir schon ausführlich mal berichtet, war alles andere als erfolgreich für den kleinen Ringelnatz. Er war aufmüpfig, er war laut und das hatte einen Grund, denn er hat nie so richtig Fuß fassen können in der Schule. Die Lehrer machten ihm Angst und von den Mitschülern wurde er gehänselt wegen seines seltsamen Aussehens. Ich habe gelesen und auch gesehen auf den Fotos, er war klein, er war mager und hatte eine riesengroße Nase. Er selber hat sich auch...
Auf den Fotos, das ist wirklich schon ein bisschen gut. Ja. Auch spektakuläre Ohren, ne?
Und auch spektakuläre Ohren.
Also er hat einfach sehr auffällig und ja, kann ich mir gut vorstellen. Auf dem Schulhof
hat
er das nicht leicht gehabt.
Genau, also er hat selber mal über sich geschrieben, ich bin überzeugt, dass mein Gesicht mein Schicksal bestimmt hat. Hätte ich ein anderes Gesicht, wäre mein Leben ganz anders, jedenfalls ruhiger verlaufen. So, und um sich da durchzusetzen, und ich glaube, das kennen wir alle, Kinder können grausam sein, und er war rüpelig, er war trotzig und hat sich in die Kunst geflüchtet. Er hat gezeichnet und geschrieben, hat mit 9 Jahren sein erstes kleines Werk verfasst, Die Landpartie der Tiere hieß das, darüber habe ich gelesen, hat er geschrieben und illustriert, eines seiner frühesten erhaltenen Werke. So, die Schulzeit, wie gesagt, alles andere als begeisternd. Er flog aus der Schule und ging dann auf eine Privatschule. Auch da machte er mehr schlecht als recht seinen Abschluss. Und auf seinem Abschlusszeugnis steht, der Absolvent sei ein Schulrüpel ersten Ranges gewesen. So.
Das muss man sich auch erarbeiten.
Diesen Ruf muss man sich auch erarbeiten oder diesen Satz, genau. Unschlüssig, was er dann tun sollte. Klar, das schien jetzt alles nicht auf irgendeine bestimmte Karriere hinauszugehen, hat er sich dann gegen den Willen und gegen die Warnung seiner Eltern auf hoher See versucht. Er wollte reisen, er wollte seine alte Heimat hinter sich lassen. Aber schon nach wenigen Tagen ist aus dieser Seefahrerromantik bittere Realität geworden. Auch da wurde der kleine, magere Mann eher rüpelhaft behandelt, auch wegen seines sächsischen Dialektes, verspottet, und er hatte schlechte Augen und konnte nicht gut gucken, was man an Bord auch nicht besonders gut gebrauchen konnte. Er kehrte ziemlich ernüchtert zurück, er hat dann angefangen, auch Tagebuch zu schreiben, seine Kuddel-Dadel-Du-Texte sind in Erinnerung an diese Zeit entstanden, und ich glaube, Kuddel-Dadel-Du, damit können die meisten heute noch was anfangen. Aber seine Seefahrerkarriere währte relativ kurz. Er ist dann zurückgekommen nach München, hat sich erst als Buchhalter in einem Reisebüro versucht und immer weiter geschrieben, und durch Zufall bei einem Kneipelbummel ist er dann in diese Künstlerkneipe Simplicissimus eingetaucht, und das war sein Ding. Er sah Erich Mühsam, der Revoluzzer-Gedichte vorgetragen hat. Er hat Franz Wedekind gelauscht. Und er kam dann irgendwann selber einmal auf die Bühne als Neuling und hat das sogenannte Simplicissimus-Lied geschrieben. Die Wirtin des Simplicissimus dieser Kneipe war völlig begeistert und hat ihn dann zum Hausdichter ernannt. Und damit hat er dann sozusagen auch seine künstlerische Heimat gefunden und Abend für Abend auf der Bühne gestanden für gratis Wein und gratis Essen. Dann kam der Erste Weltkrieg, auch hier war er wohl am Anfang relativ begeistert und romantisch, hat auch da bei der Flotte angeheuert, ist auf einem Minensuchboot gelandet, hat überlebt und ist wie fast alle ziemlich ernüchtert zurückgekehrt. Als er dann wieder da war, ging es ihm wie vielen Künstlern, viele Freunde waren gefallen, und überall, wir haben darüber ja oft gesprochen, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, diese Ratlosigkeit, diese Schwermut, diese Grausamkeit, die man da erlebt hat, hat alle mehr oder weniger sprachlos oder traumatisiert zurückgelassen. Er hat dann kurz nach dem Krieg seine eigene Heimat gefunden in seiner Verlobten Lona Pieper. Er hat sie zärtlich Muschelkalk genannt. Sie hat sie kannte seine Texte und hat seine Nähe gesucht. Erst hat sie ihm so ein bisschen die Korrespondenz geführt, und dann hat er sich oder sie beide sich wohl unsterblich ineinander verliebt, und 1920 hat er sie auch geheiratet und Zeit seines Lebens quasi. Wurde jetzt ein gefragter Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg, ist nach, die beiden...
Sind, nach dem...
Ja? Nach dem Ersten Weltkrieg, genau. Ist dann, natürlich, hat dann Auftritte in Berlin gehabt. Die beiden sind dann später auch nach Berlin gezogen und zu seinen Auftritten kamen dann wirklich Kutucholsky, Claire Waldorf, also die ganzen großen Namen der Weimarer Republik. Und bei einer dieser Auftritte lernte er auch Asta Nielsen kennen. Ich weiß nicht, kennst du die noch? Diese Stummfilmfrau, ja. Aus dieser Begegnung ist eine lebenslange Freundschaft geworden. Ob daraus mehr geworden ist, weiß ich nicht ganz. Ich glaube, er ist schon seinem Muschelkalk treu geblieben. Aber sie hat ihn nach Hiddensee eingeladen und sie schrieb über ihn, und das fand ich wunderschön. Sie schrieb, dass er schon sehr hässlich sei, aber wenn man genau hinschaue, wich alles in seinem großen Antlitz hinter einem Paar großer, dunkelblauer Augen zurück, die so schön waren, wie ich es kaum jemals erlebt habe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das stimmt, wenn man die Fotos sieht und diese Augen sind so intensiv und so, ja, so anziehend auf eine gewisse Art und Weise, kann man durchaus auch unheimlich nennen, aber ich finde, sie hat das sehr schön beschrieben und ich glaube, dass das natürlich auch etwas war, was ihm wahnsinnig gut getan hat, einmal so gesehen zu werden. Dann kam der Aufstieg der Nationalsozialisten, die er am Anfang unterschätzt hat, die seine Texte dann aber auch verboten als frivol und entartet. Und 1933 hat man ihn sogar von der Bühne geholt und dann Auftrittsverbot erteilt. 1934 ist er dann nochmal aufgetreten in der Schweiz. Dort muss er sich mit der Tuberkulose infiziert haben und ist dann am 17. November 1934 in seiner Wohnung in Berlin an Tuberkulose gestorben. Bei seiner Beisetzung auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße waren genau 9 Personen, die ihm das Geleit gegeben haben, darunter eben auch seine Asta Nielsen, die ihm immer die Treue hielt. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, ist eines seiner letzten Gedichte. Es ist 1934 entstanden und in Berlin erschienen. Und es geht so. Steine am Meeresstrand. Steine, Schaum umtollt, zornig ausgerollt. Über Steine, Freiheit, die ich meine, gibt es keine. Stille nun, entbrandet ruht ihr, feucht umsandet, unzählbar gesellt, von der Zeit geschliffen oder kampfentstellt, alles von der Welt, lange rau begriffen. Schweigt ihr, ihr begreift die Welt. Wie ich euch sortiere, spielerisch verführt, Früchte, Götzen, Tiere, wie es Fantasie so legt, habt ihr in mir aufgerührt, was seit Kindheit mich bewegt. Spitze, trübe, glatte, reine, platte, freche, winzig kleine, ausgehöhlte, fette Steine, plumpe, schiefe, trotzig, große. Ja, ihr predigt ernst wie froh, meistens simpel, oft apart, weit umgrenzte, willenlose Freiheit. Predigt ebenso fromm wie hart. Joachim Ringelnatz, 1934.
Ja, sehr bemerkenswert, finde ich. Sehr, sehr schön. Ganz besonderes Gedicht, habe ich mich gefreut, als ich es gelesen habe, habe es oft gelesen. Ja. Ihr hört es jetzt das erste Mal, ihr hört es ja gleich noch ein zweites Mal, aber lass uns ein bisschen näher rangehen an den Text. Erzähl uns erstmal, warum du den uns jetzt hier zum dritten Advent neben den Schuh legst.
Nikolaus ist. Nikolaus ist gewesen, genau. Ja, ich finde, die Adventszeit ist eine Zeit, in der man auch nochmal zurückschaut. Und Ich bin ja nun gerade erst nach Hamburg gezogen. Ich habe lange direkt am Strand gewohnt. Und das ist eigentlich die Zeit, in der es dort zumindest aus meiner Sicht fast am schönsten ist, weil es relativ leer ist. Es ist so trubelig wie im Sommer. Und weil das der Moment ist, ein bisschen innezuhalten und genauer hinzuschauen. Mhm. Und ich finde, genau das macht Ringelnatz in diesem Gedicht. Er schaut, es ist ein Spaziergang am Meeresstrand und er schaut an den, an diesen Wasserrand, wo sich ja oft Steine und Muscheln sammeln und treffen. Und dieser Blick auf diesen Rand und auf das, was da passiert, das löst bei ihm ganz viel aus und er fängt an, nachzudenken, zu reflektieren, zu sich diese Steine als Bilder zu nehmen. Und das finde ich sehr schön. Mm. Ja, das hat mir gut gefallen. Das passt für mich auch in diese Adventsstimmung.
Mhm. Mm. Ich habe jetzt eben so aufgehorcht, als du von seiner Aster erzählt hast und von Hiddensee.
Ja.
Also wir, die wir nun Nordsee-affin sind, du hast da lange gewohnt, ich wohne da immer noch an der Nordsee. Wir kennen ja genau diese Situation eigentlich wenig. Es ist eher eine Ostsee-Geschichte, also von den Steinen, die so rollen in der Brandung. Und ja, also da habe ich die Förden oder ja auch den Mecklenburger und den Pommernstrand vor Augen. Mhm. Mm. Und ich liebe das sehr, da längs zu gehen, dann ist noch ein bisschen Seetang oder sonstiges See gepflanzt, da irgendwie steckt da so zwischen den Steinen und genau wie er sie aufzählt, spitze, trübe, glatte, reine, platte, freche, winzig kleine, ausgehöhlte, fette Steine, plumpe, schiefe, trotzig große, mhm. Genau diese Vielfalt, es macht Spaß zu gucken, aufzuheben. Mhm. Auch mal welche mitzunehmen. Hm. Also da bin ich sofort im Gefühl drin, was diese Situation dort betrifft. Und dann arbeitet er doch mit diesen verschiedenen Wetterstimmungen. Also da gibt es Steine, die schaumumtollt sind. Das ist stürmisch und dann ist es stille, entbrandet. Schweigend.
Mhm. Ja, genau, Stille nun. Genau, es ist erst der Sturm und dann die Ruhe nach dem Sturm. Stille nun, entbrandet, ruht ihr, feucht umsandet, unzählbar gesellt. Also es ist dieses schaumende oder schäumende, stürmische Meer. Zornig ausgerollt über Steine, Freiheit, die ich meine, gibt es keine. Ich finde die erste Strophe schon sehr, sehr bemerkenswert, weil er da alle Themen setzt. Ja, also er setzt die Steine, die so hin und her geworfen werden von etwas, dem sie sich kaum widersetzen können. Ja, zornig werden sie ausgerollt. Und das zeigt eben auch, also das mündet dann in Freiheit, die ich meine, gibt es keine. Sie können sich nicht selber aussuchen, wo sie hingeraten. Ja, sondern sie sind sozusagen in den Fängen dieses Meeres, dass sie irgendwo hinspült, ja, und dann liegen sie da. Also so das ist eine kleine Geschichte, die er erzählt, ja, still nun entbrandet, nachdem sie da so zornig ausgerollt worden sind, liegen sie da feucht umsandet, von der Zeit geschliffen oder Kampf entstellt. Ja, also das Meer hat etwas mit ihnen gemacht. Und entweder haben sie sich sozusagen gefügt und dann mit der Zeit so ein bisschen abgeschliffen, wie das Steine eben machen, oder sie haben sich versucht, dagegen zu stemmen. Aber auch dann, sozusagen, dann haben sie sich kaputtgeschlagen irgendwo, Kampf entstellt, ja. Mhm. Alles von der Welt lange rau begriffen, schweigt ihr. Ihr begreift die Welt. Ihr habt sie erfahren, sozusagen, in diesem Hin- und Hergeworfensein des Meeres. Ihr habt sie, ihr habt gemerkt, was sie euch antun kann, was sie mit euch machen kann, welche Macht sie hat. Und dann nimmt er sie in die Hand, wie ich, und sortiert sie und schaut, wie sie ihre seine Fantasie anregen und was sie bei ihm auslösen.
Ja, diese dritte Strophe, es sind ja fünf Strophen.
Genau.
Sehr formfrei, also unterschiedlich lang und unterschiedlich.
Ja.
Die Zeilen mal sehr, sehr kurz gerissen, mal länger ausgeführt. In der dritten Strophe. Da führen ihn diese Steine in eine andere Welt rein. Mhm. Also diese, er schaut sie sich an und dann wird er verführt, darin zu sehen, Früchte, Götzen, Tiere. Was für eine Reihung.
Ja.
Also da taucht alles Mögliche auf, aber es sind eben zum einen Natur, Wesen, die er da sieht in diesen Steinen, aber auch Götzen, also Gottesstatuen, heidnische Gottesstatuen, ne? So würde man das ja.
Mhm, genau, sagen. Ja, genau, so Götzenbilder, ja, genau, so Bilder, heidnische Bilder, genau. Und die machen etwas. Habt ihr in mir aufgerührt, was seit Kindheit mich bewegt?
Genau, da steigt etwas auf in ihm. Was da lange schon in ihm ist und schlummert und ruht und jetzt sich manifestiert. Und dann gibt's in der vierten Strophe diese tolle Aufzählung, die wir jetzt schon zweimal gehört haben, der Verschiedenheit und auch sprachbildlich so toll umgesetzt, vier Zeilen und die ersten drei, also wie so ein Staccato, auch ein bisschen, ich höre Poetry Slam, ich höre auf jeden Fall Bühnenpräsenz, ne, ja, aus dem Simplizismus. Das nimmt immer einen Endraum auf, reine, kleine Steine und die vierte Zeile, trotzig große, also ganz anders, ganz unterschiedlich. So sind sie, so liegen sie da. Da reimt sich auch nichts untereinander, ne? Sondern bricht so auf in der Unterschiedlichkeit.
Genau. Und dann findet er das in der fünften Strophe sozusagen ab. Dann kommt die, also man würde vielleicht sagen, wenn es eine Fabel wäre, dann käme die Moral von der Geschichte. Ja, dann ist das, was er, also dann fügt sich für ihn dieses Bild zusammen. Ja, ihr predigt ernst wie froh. Ja, weit umgrenzte willenlose Freiheit. Also das ist das, was sie ihm sagen wollen. Ja, also ich darüber habe ich lange nachgedacht und das würde ich tatsächlich mit dir gerne nochmal besprechen. Also dieser Freiheitsbegriff, das ist ja eine Klammer in seinem Gedicht. In der ersten Strophe Freiheit, die ich meine, gibt es keine. Und dann kommt unten, predigt ihr ernst wie froh, weit umgrenzte willenlose Freiheit. Das heißt, die Freiheit, also so verstehe ich das, ich weiß nicht, wie du das interpretierst, aber die Freiheit, die diese Steine predigen, ist diese willenlose Freiheit, ja, ist diese Möglichkeit, sich einzulassen, sich hinzugeben, auch einem solchen tosenden Meer. Am Anfang sagt er ja, Freiheit, die ich meine, die ist nicht willenlos, da wird man nicht hin und her geschleudert, ja, wie die Steine am Meeresrand. Liest du das ähnlich?
Ja, das finde ich, trifft es sehr, sehr gut. Am Anfang hadert er mit diesem durcheinander geschleudert werden. Das ist nicht das, also das ist das, was ihn verstört.
Ja.
Aber zum Schluss fügt es sich, dass diese Steine eben doch etwas über Freiheit sagen, aber es ist das Geworfensein, das ins Leben, in die Welt, ins Schicksal geworfen sein und darin dann die Freiheit atmen. Also ohne sie zu gestalten, sondern sie anzunehmen, so möchte ich das eigentlich verstehen. Und diese Predigt, die Steine von sich geben, ist ebenso fromm wie hart. Also hart natürlich in der Beschaffenheit des Steines, aber auch in der Botschaft,
genau,
die daraus klingt, denn diese Steine sind von der Zeit geschliffen und im Kampf entstellt, so sagt er weiter oben.
Genau.
Also auch abgekämpft da drin.
Hm. Auf jeden Fall dem eigenen Willen ein wenig entzogen. Und du kannst, also wenn du dieses Leben lebst, so wie er das begreift, nämlich mitten im tosenden Meer, und dann daraus gibt's ja kein Entrinnen, zumindest beschreibt er das so, dann macht das natürlich was mit dir. Dann schleift es dich ab. Dann hast du Ecken und Kanten, ja. Und dann kommt genau diese Unterschiedlichkeit, über die er schreibt, ja. Spitze, trübe, glatte, reine, ausgehöhlte, fette Steine. Also dann bildet sich das heraus, was man letztendlich ist und was von dir dann sichtbar wird. Und das ist ja auch nicht immer schön. Also wenn du vom Leben arg gebeutelt bist, dann hast du halt deine Blessuren. Ich fand diesen letzten Satz, fromm wie hart, das finde ich auch nochmal bemerkenswert, oder? Mhm. Ist eine harte Erkenntnis, aber wenn du sie vielleicht mit der Gewissheit, dass dieses Ausgeliefertsein nicht unbedingt schlimm sein muss, sondern gehalten wird dass du nicht komplett zerschellen musst, ja, sondern gehalten bist, dann finde ich, ist dieses Frommsein auch tröstlich, oder?
Das ist schon ein sehr eigenwilliger Freiheitsbegriff.
Ja. Den
kriege ich auch heute nicht so ganz eingerahmt. Macht, glaube ich, auch nichts.
Nee, macht also, nichts, überhaupt nichts.
Könnt ihr mir vorstellen, dass es tatsächlich auch Intention ist von Ringelnatz, dieses Freiheitswort nicht festzutackern, sondern ist irgendwie in diesem Spiel der Wellen auch noch ein bisschen geschehen zu lassen. Aber herausfordernd finde ich schon.
Ich auch.
Freiheit ist nicht, meint nicht, dass ich meine Pläne alle umsetze und dann hat sich Freiheit aktualisiert. So ist es nicht.
Genau. Du hast ein wunderbares Bibelwort dazu gefunden, das mir sehr gut dazu gefällt.
Ja, kommt übrigens aus dem adventlichen Kontext. Jesus reitet nach Jerusalem rein und da gibt's großen Aufruhr, die Leute jubeln ihm zu, du erinnerst dich an diese Szene, Hosianna, Hosianna. Und dann gibt es Pharisäer, die stehen in der Menge und sagen zu Jesus, weise doch deine Jünger zurecht, also sie sollen mal schön brav und still sein. Und Jesus antwortet, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Die Botschaft vom Heiland und die Kraft dieser Hoffnung, die lässt sich nicht stumm schalten. Ja. Und wenn, schauen wir mal nach China oder in solche ganz schwierigen politischen Konstellationen, du kannst diesen Ruf der Freiheit, den kannst du nicht abstellen. Kannst versuchen, aber es wird nicht klappen. Und Jesus sagt, da werden sogar die Steine schreien.
Ja, wunderbar. Das passt ganz wunderbar, finde ich. Sehr schön, vielen Dank.
Dann lies uns auch nochmal Steine am Meeresstrand.
Sehr gerne. Steine am Meeresstrand. Steine, Schaum umtoll, zornig ausgerollt. Über Steine, Freiheit, die ich meine, gibt es keine. Stille nun, entbrandet, ruht ihr feucht umsandet, unzählbar gesellt, von der Zeit geschliffen oder kampfentstellt, alle von der Welt lange rau begriffen. Schweigt ihr, ihr begreift die Welt. Wie ich euch sortiere, spielerisch verführt, Früchte, Götzen, Tiere, wie es Fantasie so legt, habt ihr in mir aufgerührt, was seit Kindheit mich bewegt. Spitze, trübe, glatte, reine, platte, freche, winzig kleine, ausgehöhlte, fette Steine, plumpe, schiefe, trotzig große. Ja, ihr predigt ernst wie froh, meistens simpel, oft apart, weit umgrenzte, willenlose Freiheit. Predigt ebenso fromm wie hart.
Ja, vielen Dank.
Ja, du hast ein sehr schönes Gesicht dazu gesetzt. Vielleicht, wenn ich noch mal spoilern darf.
Ja, eigentlich könnte man es bei dem schon bewenden lassen.
Ja, wir sind ja auch schon fast durch hier, ja.
Aber jetzt, ja, will ich doch noch dazu ein Gedicht stellen von Theodor Storm, das schon im Titel ganz nah dran liegt, Meeresstrand, und das dann so ganz anders daherkommt. Storm haben wir schon vorgestellt hier im Podcast, gar nicht so oft, also man könnte mehr, 1817 in Husum geboren, 1888 gestorben in Hanau-Hadermarschen, gar nicht weit weg von hier, südlich des Nord-Ostsee-Kanals, den es damals glaube ich noch gar nicht gab, aber also doch, weiß ich nicht, also Theodor Storm ist natürlich eine Husumer Kulturinstanz des allerersten Ranges und deswegen bin ich als Husumer natürlich auch so ein bisschen scheu, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Gibt es so eine leichte Ehrfurcht und es gibt auch so eine Art inneres Gegenüber bei Theodor Storm, sehr gefremdet hat mit der Kirche, in der ich jetzt gerne und oft Gottesdienst halte, hier in der Marienkirche, die ja abgerissen wurde und dann neu gebaut, eingeweiht 1833. Da war Theodor Storm also 16 Jahre alt und er ist mit ihr nicht so richtig froh geworden. Er fand, das war ein Kaninchenstall mit Pfeffermühlen, Turm und so weiter. Also leicht despektierlich, aber das lasse ich jetzt mal zur Seite, auch meine Ehrfurcht dem gegenüber. Das Tolle in Husum ist, man kann sich hier unglaublich gut mit Theodor Storm beschäftigen und im Stormhaus ist nicht nur Museum, sondern auch Forschungsstelle und Inspiration für Auseinandersetzung mit diesen Texten. Er ist vor allen Dingen ja bekannt durch seine Novellen, aber sich selbst hat er vor allen Dingen als Lyriker gesehen. Hat in Husum, und das ist ein bisschen anders als die Geschichte von Ringelnatz, eine, glaube ich, vergleichsweise unbeschwerte Kindheit gehabt. Vater war Justizrat, er selbst ist auch Jurist geworden. Er ist hier zur Gelehrtenschule gegangen und dann nochmal die letzten Schuljahre nach Lübeck ins Katharineum geschickt worden von seinem Vater. Und da, wie er selbst sagt, ist seine Schulbildung nochmal so geschliffen und vervollkommnet worden. Mit 15 hat er die ersten Gedichte geschrieben, dann Jura studiert in Kiel und Berlin und ist dann nach Husum zurückgekommen als Rechtsanwalt zunächst und später dann als Amtsrichter. Und hat sich hier in der Husumer Zeit durchaus auch politisch ein bisschen eingemischt in publizistischer Arbeit über die schleswig-holsteinische Erhebung. Du weißt, das ist diese deutsche Nationalbewegung in diesen Herzogtümern hier, Schleswig und Holstein, in der Auseinandersetzung mit dem Königreich Dänemark hat final zwei deutsch-dänische Kriege gegeben. Seine Arbeitserlaubnis ist, weil er sich da doch dänisch-kritisch positioniert hat, von den dänischen Behörden nicht mehr verlängert worden. Und so hat er, so musste er ins Exil, ist nach Potsdam gegangen, hat dort am Kreisgericht gearbeitet, später Eisfeld und 1864 wieder nach Husum zurück als Landvogt, also entsprechend dem Amtsrichter. Die letzten Lebensjahre dann in Hademarschen gelebt und dort gestorben. Und das Gedicht, das ich hier mitgebracht habe, Meeresstrand, das hat er 1856 veröffentlicht und schon ein bisschen vorher, 54, einen ersten Entwurf seinem Vater geschrieben und diesen in den Brief eingeleitet, als er von seinem großen Heimweh gesprochen hat. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig, um dieses Gedicht ein bisschen einzuordnen. Ist also von einem, dem Husum auch ein bisschen klein wurde, aber der doch diese Gegend, diese Luft, dieses Klima, diese Naturerfahrung so in sich trägt, da doch schwer gelitten hat, als er in Potsdam gelebt hat, dort auch nicht so richtig angekommen ist, irre viel gearbeitet hat und nicht zur Ruhe kam und hat sich dann doch sehr zurückgesehnt nach dem, was er am Meeresstrand erlebt. Ich lese uns das mal vor.
Gern.
Ans Haff nun fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein. Über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her, wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Ich höre des gärenden Schlammes geheimnisvollen Ton, einsames Vogelrufen, so war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind. Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind.
Ein wunderbares Gedicht, wirklich so anders als dieses doch eher aufregend aufgeregte Gedicht von Ringelnatz. Sehr schön, das dazuzustellen. Was war noch der Grund, außer dass es das gleiche Thema ist, aber in einer völlig anderen Stimmung?
In einer anderen Stimmung, ja. Und tatsächlich, also ich sag das jetzt nochmal, ich meine es gar nicht so flapsig, also das Ringelnatz ist ein Ostseegedicht und das ist ein Nordseegedicht.
Ja,
das
du hast recht, ja, deutlich. Keine Frage.
Es ist diese Abendstimmung. Ich habe erst ein bisschen gestutzt über den Anfang, ans Haff Lichten und die Möwe, weil ich beim Haff natürlich irgendwie kurisches Haff, Stettiner Haff und so an Oste gedacht habe, aber es ist... Hier die Grenze zwischen Land und Meer gemeint. Das ist mittelhochdeutsch, steht Haff für Meer. Und es ist eigentlich dieses Watt zwischen Land und Meer, so wie in der Abenddämmerung, auch zwischen Tag und Nacht, ja. Dieses bisschen Indifferente. in das die Möwe fliegt. Und diese Abendstimmung habe ich eben sofort im Herzen, wenn ich das lese. Aber gerade in dieser Ruhe und in einer durchaus merklichen Melancholie, das Heimweh-Thema schwingt hier mit, auch mit einer Prise Traurigkeit, die da drin liegt. Das ist sehr, sehr kunstvoll gearbeitet, finde ich. Einerseits in dieser Einfachheit, die das Gedicht hat. Und dann, wenn wir es uns genauer anschauen, die Entwicklung in diesen vier Strophen, die formal viel gefasster sind als das Ringelnatz-Gedicht. Und es ist ja auch eine andere Zeit und es ist eine andere Welt. Aber es ist... eine Entwicklung, die diesem Dämmerungsmotiv so nachgeht. Also du erinnerst dich gut an deine Nordseezeit. Also wenn das Licht schwindet, es wird alles grauer, es wird unschärfer, es wird dieser Nebel ist nicht nur eine meteorologische Größe, sondern auch eine atmosphärisch-kulturelle. Also am Anfang ist es die Möwe und dann ist es das graue Geflügel und nachher ist es das einsame Vogelrufen. Ja. Also das verschwimmt immer mehr in dieser aufziehenden Dunkelheit und am Anfang sind es die optischen Motive, die beschrieben werden und in der zweiten Hälfte geht es um das Hören.
Ja.
Also weil das Hören, ich kenne das so aus dieser Abendstimmung, wenn ich dann nicht mehr gut gucken kann, dann sind die anderen Sinne so wach.
Genau.
Das Spüren und das Hören und das Salz auf der Zunge und
genau.
Das ist einfach großartig. Großartig gearbeitet. Also es wirkt so wie hingelegt, aber jeder Satz, jede Silbe hat dort einen ganz genauen Ort gefunden.
Ganz genau. Und ich finde das wunderbar, wie du das gerade beschrieben hast, diese Sinne, die übernehmen, ja, also der visuelle Sinn, also das Auge ist ja wirklich, wirklich oft sehr dominant, also das, was ich sehe, das nimmt ja sofort viel meiner Aufmerksamkeit ein. Und wenn das langsam verschwindet und ich tatsächlich anfange, besser zu hören, ja, besser zu schmecken und zu riechen, dann finde ich gerade in dem Zusammenhang die vierte Strophe ganz, ganz besonders großartig. Weil dann wird es ja ganz dunkel. Noch einmal schauert leise und schweige dann der Wind und offensichtlich auch ganz still. Und dann nehme ich noch etwas wahr, ja, was sozusagen noch einen anderen Sinn anrührt. Also wenn wir mal auf diese bei den Sinnen bleiben, die angesprochen werden in diesem Gedicht, vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind. Das ist nichts, was ich höre, ja. Das ist etwas anderes. Oder
das stimmt.
Ja.
Ja. Ja, das ist, da geht es nochmal um eine andere Sinnlichkeit,
ja, genau.
Eine andere Wahrnehmung.
Eine andere Wahrnehmung.
Ich habe bei schlauen Leuten gelesen, auf Herder geht der Gedanke zurück, dass das Auge das Sinnesorgan für die Äußerlichkeit und das Ohr für die innere Tiefe das Organ sei. Und das entspricht dem, was du hier so wahrgenommen hast. Also in diesem Hören, überhaupt also in der zweiten Hälfte, wo es ums Hören geht, da tritt das Ich bewusst auf. Am Anfang beschreibt Storm das Bild.
Genau.
Und dann ist es aber das Ich, das hört und wahrnimmt und spürt, in diese Situation reinspürt. Über der Tiefe sind dann Stimmen. Und das ist, glaube ich, nicht bedrohlich, diese Tiefe, sondern es ist etwas Tiefgründiges, etwas Tiefsinniges, was sich dort ereignet.
Ja?
Oder? Oder?
Ja. Also, nee, gar nicht. Ich nehme das überhaupt nicht als bedrohlich wahr. Ich fühle mich die ganze Zeit geborgen in dieser Abendstimmung. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es offenbart sich mir etwas, was ich nur in dieser Zeit, nur in dieser Stimmung, nur in sozusagen mit der Abwesenheit des Bildes wahrnehmen kann. Das gefällt mir so sehr. Ja.
Tja.
Du. Soll ich dazu dann meinen Bibeltext legen?
Ja.
Ja? Also, das nimmt ein bisschen auf, was wir gerade gesagt haben. Also ich fühle mich geborgen in diesem Text. Und insofern habe ich war fast intuitiv zu einem Psalmwort gegriffen, Psalm 31, den wir ja auch ein paar Mal schon hatten. Der ja so ein bisschen also ich glaube, der trägt sogar die Überschrift, in Gottes Händen geborgen sein. Und da habe ich mir den vierten Vers ausgesucht, denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namen willen wolltest du mich leiten und führen. Du bist derjenige, der die Dämmerung, die Dunkelheit über dieses Bild legt und der mir damit die Möglichkeit gibt, etwas wahrzunehmen, was sich in diesem Trubel und in diesem grellen Taglicht überhaupt nicht wahrnehmen kann. Und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Wort entschieden.
Ja, dieses Geborgensein, das ist, glaube ich, die Sehnsucht, die aus diesem Gedicht rauskommt. Die zu diesem Gedicht geführt hat, eine Sehnsucht nach Beheimatung und nach Dasein, wobei es, finde ich, bei Storm auch eine gewisse Unruhe behält und im Psalmwort es sich eigentlich sehr wohltuend auflöst.
Ja. Liest du uns das Gedicht noch einmal dazu?
Gerne. Meeresstrand. Ans Haff nun fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein. Über die feuchten Watten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her. Wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer. Ich höre des gärenden Schlammes geheimnisvollen Ton. Einsames Vogelrufen, so war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind. Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind. Theodor Storm.
Wunderbar, vielen Dank. Von predigenden Steinen und schauerndem Wind. Das war die 142. Seelenfutter-Folge. Wir sind nächste Woche wieder dabei, oder, Friedemann?
Also, auf mich kannst du zählen.
Ja, Gott sei Dank. Und wenn es euch gefallen hat, genau, wenn ihr Interesse habt unter seelenfutter@kirchen-husum.de, schreibt uns bitte und wir haben eine kleine Überraschung noch in petto.
Ganz genau, in 2 Wochen, wenn nämlich Weihnachten ist, gibt es das Weihnachtsspecial. Wir haben letzte Woche schon erzählt, Dr. Ali Özdil aus Hamburg wird dann mit dabei sein und dann haben wir ein christlich-muslimisches Weihnachtsseelenfutter. Also da kann man wohl gespannt sein, oder?
Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Das waren Gedichte von der Ost- und der Nordsee. Ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber ich glaube, beide Autoren haben es verdient. Auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Macht's gut.
Bis bald. Tschüss.